ganz klar, wir sind eine politische Organisation und wir haben Ziele, etwas politisch zu verändern, weil wir glauben, dass das der bessere Hebel ist.
Geschmacksverstärker.
Der Foodwatch Podcast.
Gemeinsam mit euch entlarven wir die Tricks der Lebensmittelindustrie und machen uns stark für gesundes und nachhaltiges und ehrliches Essen. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Andreas von Foodwatch und ich begrüße euch heute zu einer Sonderfolge. Denn sowohl meine liebe Kollegin Sarah als auch mein lieber Kollege Dario sind heute hier. Hallo ihr beiden.
Hallo.
Hi.
Ja, Sonderfolge, weil wir drei machen ja den Podcast alle zwei Wochen und normalerweise sprechen wir zu zweit über ein Thema etwas ausführlicher, manchmal auch mit spannenden externen Gästen. Heute sind wir zu dritt hier für eine Sonderfolge, denn wir wollen eure Fragen beantworten. Wir bekommen richtig viel Feedback und Rückmeldung von euch. Das freut uns total und wir haben mal gesammelt, was so die häufigsten Fragen oder die häufigsten Themen sind, die euch interessieren. Wenn ihr auch noch Rückmeldungen an uns habt, Kritik, natürlich gerne auch Lob, dann schreibt uns an podcast@foodwatch.de oder gerne auch per WhatsApp und Signal an 0174 375 1689. Die Nummer und die E-Mail-Adresse findet ihr aber auch noch in den Shownotes. Also meldet euch da wirklich mal gerne bei uns, das freut uns total. So, und bevor wir aber zu euren Fragen kommen, eine Neuigkeit auch noch hier im Podcast. Ja, Dario, Sarah, wir sprechen ja hier häufig schon über auch schwierige Themen teilweise, ne?
Kann man sagen, es sind immer einige Downer dabei.
Und deswegen haben wir gedacht, wir bringen mal was Neues noch, dass wir bei jeder Folge eine gute Nachricht bringen.
Zum Aufatmen.
Ja. Das Gute zum Schluss. Also am Ende jeder Folge wollen wir eine gute Nachricht bringen, euch mit einer guten Nachricht entlassen. Also bleibt dran bis zum Ende, da gibt's noch was Positives. So, aber jetzt zu euren Fragen, die ihr uns geschickt habt. Sarah, da gibt's vor allem ein Thema, ne, was immer wieder kommt. Egal auf Social Media oder per E-Mail oder WhatsApp. Da ist vor allem ein Thema, was die Leute richtig umtreibt, was euch richtig umtreibt.
Ja, der Nutri-Score ist so ein Dauerbrenner. Also auch wenn ich privat mit Leuten spreche und die kriegen dann mit, ich arbeite bei Foodwatch und gesunde Ernährung und so, dann kommt oft auch das Gespräch auf die Lebensmittelampel und häufig haben die Leute dann keine hohe Meinung von der Ampel und denken, das ist doch totaler Quatsch. Und sind dann eigentlich ganz überrascht, dass ich den gut finde und dass wir als Foodwatch den auch fordern von der Politik, den verpflichtenden Nutri-Score.
Genau, die Frage, warum unterstützt denn Foodwatch diesen Nutri-Score? Das ist doch eine Industriekennzeichnung und ist doch irreführend und bringt doch irgendwie gar nichts, ne?
Das stimmt nicht, Andreas, muss ich dir ganz vehement widersprechen. Also ist keine Industriekennzeichnung, wurde ja von unabhängigen Wissenschaftlerinnen entwickelt. Und warum? Naja, wir haben einfach eine riesengroße Krise ungesunder Ernährung und da brauchen wir einfach auch wirksame Maßnahmen. Und ich kann es ja auch verstehen, so zum Teil, dass die Leute irgendwie so denken, hä, Moment mal, im Supermarkt sehe ich da jetzt die Tiefkühlpizza mit einem grünen B. Wie kann das denn sein? Das muss doch irgendwie, da muss doch die Industrie ihre Finger im Spiel haben.
Wie kann das denn sein,
ja,
dass eine Tiefkühlpizza grünes B hat?
Na, das Hauptproblem beim Nutri-Score ist aktuell, dass der nicht verpflichtend da ist. Also wir sehen natürlich auch eher positive Bewertungen, weil natürlich die Hersteller, die eher gut abschneiden, auch einen höheren Anreiz haben, freiwillig die Ampel auf ihre Produkte zu packen. Und bei den Pizzen, wenn es eine Verpflichtung gäbe, dann wäre jede einzelne Pizza gekennzeichnet. Da würden wir auch sehen, es geht vielleicht von einem grünen B bis zu einem roten E. Und das ist ja auch einfach der Nutzen des Nutri-Score. Ich stehe vor einem Regal und kann auf einen Blick erkennen, okay, welches Produkt ist eher ausgewogen, welches Produkt ist eher unausgewogen.
Ja, und warum ist der nicht verpflichtend?
Nein, der wurde auf EU-Ebene eben bisher noch nicht verpflichtend umgesetzt. Da wäre die Kommission am Zug, aber die hat das nicht gemacht bisher. Da gibt es immer noch riesige Widerstände der Industrie. Und wir setzen uns eben dafür ein, weil nur wenn er verpflichtend ist, wenn er wirklich auch auf allen Junkfood-Produkten drauf ist, dann kann er seine Wirkung entfalten und dann ist er wirklich sehr, sehr hilfreich. Ist ja auch wissenschaftlich bestens untersucht, hat auch gezeigt, wenn alle Produkte damit gekennzeichnet sind, dann treffen Menschen im Supermarkt tatsächlich auch eher gesündere Kaufentscheidungen.
Ja, das fand ich nochmal interessant. Die haben in Frankreich damals wirklich einen ganzen Supermarkt nachgebaut, ne, und haben Leute da ganz normal einkaufen lassen, aber alle Produkte waren mit dem Nutri-Score gekennzeichnet und siehe da, da hat es wirklich dazu geführt, dass die Leute gesünder einkaufen.
Genau, ja. Ja, Dario, aber es gibt ja noch ein anderes Thema, was die Hörerinnen und Hörer echt auch stark bewegt und zwar das Thema Shrinkflation.
Ja, das kennen ja mittlerweile echt auch viele von uns, ne? Das Produkt im Supermarkt wird kleiner, leichter, schrumpft sozusagen, aber der Preis, der bleibt der gleiche. Und da hat er gerade erst Milka von uns den goldenen Windbeutel verliehen bekommen für die dreisteste Werbelüge des Jahres. Die haben es ja doppelt dreist aufgestellt, erst den Preis von 1,49 auf 1,99 erhöht und eine kurze Zeit später dann den Inhalt von 100 auf 90 Gramm reduziert. Also echt dreist, es haben echt viele Leute aufgeregt. Die Verbraucherzentralen haben Mondelez nur noch wegen unlauterem Wettbewerb verklagt.
Ja, echt ganz schön frech von Milka, ne? Also kleinere Packung und höherer Preis. Wenn ich im Supermarkt sowas sehe, ist ja gar nicht auch so einfach, dass einem das auffällt. Aber wenn mir sowas auffällt, was kann ich denn eigentlich da machen?
Also erstmal, genau, es ist echt keine einfache Sache, weil nicht jeder geht ja irgendwie mit so einer Liste durch die Gänge und hat es im Kopf, wie viel Gramm da nun vorher oder letzte Woche drin gesteckt haben. Dann aber, wenn ihr sowas entdeckt, dann bei uns melden. Wir haben den Schummelmelder. Da sammeln wir Fälle von Verbrauchertäuschung und dokumentieren die auch. www.schummelmelder.de, das ist der Link. Und manchmal greifen wir solche Fälle auch auf, um Hersteller dann damit auch zu konfrontieren.
Ja, aber solche versteckten Preiserhöhungen überhaupt erstmal zu erkennen, ist ja auch, wie du sagst, total schwierig. Und ich frage mich, warum dürfen die Hersteller das denn auch überhaupt?
Ja, die dürfen das. Und deshalb fordern wir ja auch, dass sich da politisch was ändert, dass es eine Verpflichtung für Hersteller gibt, solche Veränderungen, Preisveränderungen oder beziehungsweise auch Veränderungen bei den Verpackungs- oder Füllmengen zu kennzeichnen. Dass es ganz klar auf dem Preisschild zu sehen gibt, dieser Preis, beziehungsweise hier hat Shrinkflation stattgefunden. Das muss ganz klar erkennbar sein. Das in anderen Ländern ist das bereits gang und gäbe. Zum Beispiel in Frankreich wird das gemacht und das brauchen wir auch für Deutschland.
In Frankreich gibt es sowas schon. Da hätte jetzt also zum Beispiel, wenn wir bei dem Fall Milka nochmal bleiben, ne, die Verpackung sah ja exakt gleich aus, nur waren jetzt anstatt 100 Gramm auf einmal 90 Gramm drin. Das müsste dann in Frankreich gekennzeichnet werden. Na super.
Ja, Stichwort andere Länder. Wir haben immer auch immer die Frage, woher ich eigentlich weiß, wie sauber es in einem Restaurant zugeht, wenn man da zum Beispiel mal essen war und vielleicht auch manchmal sich das fragt. Und da gibt es ja ein Land, was mit einem positiven Beispiel vorangeht. Andreas.
Ja, das ist auch eine Frage, die wir oft kriegen. Wie kann ich erkennen, ob es im Restaurant sauber ist oder nicht? Weil die kurze Antwort ist gar nicht erstmal.
Ja, nur in den seltensten Fällen, ne? Ja, bekommt man sowas auf irgendeiner versteckten Seite von einer Behörde mit, dass es da richtig Probleme bei der Hygiene gab, aber
genau, also ich meine, in Deutschland ist es ja so, dass ich keine Einsicht in Lebensmittelkontrollergebnisse in aller Regel habe. Und wenn ich essen gehe, ins Restaurant oder irgendwo auch, weiß ich nicht, in die Imbissbude eine Falafel essen gehe oder eine Currywurst, ich kann es ja nicht erkennen. Na klar gibt es dann irgendwie so ein paar Indizien, ja. Ist es ein sauberes Restaurant? Gibt es das Geschäft schon lange? Das kann auch so ein Hinweis sein, dass es eigentlich so eher ein seriöser Laden ist. In manchen Restaurants kann man ja auch in die Küche gucken, aber das ist natürlich alles keine Garantie, dass es wirklich sauber zugeht.
Ja, genau. Und hier kommt das andere Land ins Spiel, und zwar Dänemark. Ne? Da warst du ja erst vor kurzem im Urlaub, habe ich gehört.
Ja, ich war in Dänemark im Urlaub. Es war sehr schön und ich fand es wirklich toll, dieses andere System mal so hautnah kennenzulernen. Also in Dänemark gibt es das sogenannte Smiley-System, das verpflichtet Lebensmittelbetriebe, die Kontrollergebnisse auszuhängen, direkt an der Ladentür. Oder wir waren zum Beispiel Softeis essen, ja, Kinder wollten unbedingt Softeis essen, ist auch total lecker, aber Softeis hat halt, auch wenn das nicht richtig gekühlt ist und die Maschine nicht sauber ist, kann da schon auch mal irgendwie Bakterien, Salmonellen, Listerien drin sein. Und es war total super. Dann war da direkt an der Truhe, hingen halt die Kontrollergebnisse aus. Konnte ich sehen, ah ja, top, der wurde dann und dann kontrolliert, war alles super. Auch in den letzten Jahren war alles sauber in dem Laden. Da hat das Softeis gleich besser geschmeckt.
Aber kann ich mir richtig vorstellen, dass da die Restaurantbetreiber und die Gastronomieketten und sonst was, dass sie laut aufschreien und sagen, Bürokratie, Bürokratie.
Das war in Dänemark so, als es eingeführt wurde, das ist schon zig Jahre her, ich glaube über 20 Jahre gibt es dieses System schon. Am Anfang hat die Gastrobranche sich da auch gegen gewehrt. Das Interessante ist nur, jetzt finden die Restaurantbetreiber und die Gastrobetriebe das total toll. Und es wäre eigentlich auch logisch, weil es belohnt ja die ganz, ganz große Mehrheit der Betriebe, die sauber arbeitet. Ja. Die haben jetzt einen Wettbewerbsvorteil, weil die können aushängen gegenüber ihren Kundinnen und Kunden. Schau mal, bei mir ist alles in Ordnung, bei mir ist alles sauber, hier kannst du bedenkenlos essen gehen.
Bei uns ist ja eigentlich eher das Gegenteil noch der Fall, ne? So die Schmuddelbetriebe, werden belohnt, weil weiß ja niemand, kriegt ja keiner mit, dass die jetzt nicht so viel Mühe da in die Reinigung stecken.
Ja.
Und warum eigentlich? Also hört sich irgendwie sehr einfach und sehr überzeugend an. Warum gibt's das nicht bei uns?
Berechtigte Frage, muss man immer wieder auf dieses Argument, was dann leicht so Verschwörungserzählungsmythenmäßig klingt, Lobbyeinfluss zurückgehen.
Mhm.
Der Hotel- und Gaststättenverband, Lobbyverband der Gastrobranche, ist einfach sehr einflussreich, die wehren sich dagegen. Und daher kommt dieses System nicht in Deutschland. Gibt da immer wieder Debatten, aber es passiert wenig. Und Dänemark zeigt halt einfach echt, dass es besser geht.
Ja, und es funktioniert ja auch. Also die Beanstandungsquoten sind nach Einführung dieses Smiley-Systems in Dänemark um die Hälfte runtergegangen.
Absolut, ne? Also mehr Transparenz informiert uns, Verbraucherinnen und Verbrauchern. Es bietet Unternehmen den Anreiz, sauber zu arbeiten und es belohnt die ordentlichen Betriebe. Also eigentlich echt eine super Sache.
Werbung gibt's nicht bei uns. Foodwatch arbeitet zu 100% unabhängig. Wir nehmen kein Geld vom Staat, kein Geld von Parteien und natürlich keinen einzigen Cent von der Lebensmittelindustrie. Was uns natürlich trotzdem helfen würde, wenn ihr diesen Podcast teilt mit Freunden, Bekannten und Familie. Danke.
Ja, neben Restaurantbesuch und wie sauber es an der Imbissbude ist, gibt es dann noch ein weiteres Thema, zu dem wir viele Fragen von euch bekommen haben. Das sind
ja die veganen oder vegetarischen Fleischersatzprodukte.
Ne? Richtig.
Da kochen die Gemüter immer hoch. Teilweise gibt es so das Vorurteil, die sind automatisch gesünder als die fleischlichen Pendants. Ich höre aber auch häufig so das Ding, naja, diese ganzen hochverarbeiteten Produkte aus dem Chemielabor, dann doch besser die gute alte Fleischwurst oder so.
Das ist ja aber auch, finde ich, ja, eine berechtigte Frage. Ne? Ist es jetzt besser, die vegane Mortadella zu kaufen oder die normale Mortadella? Was ist denn gesünder?
Ja, das kann man natürlich wie immer auch so pauschal gar nicht sagen. Also grundsätzlich ist erstmal super gut, dass wir jetzt mittlerweile einfach so die Auswahl haben, die breite Wahl haben, aus welchen Gründen auch immer wir weniger Fleisch essen wollen. Ist ja fürs Klima total gut, aber auch für unsere Gesundheit. Aber wie gesund sind diese Produkte jetzt wirklich? Also wir haben uns das mal angeguckt in so einem kleinen Marktcheck und da hatten wir aber auch, haben wir es anhand des Nutri-Scores bewertet, da hatten wir aber auch von einem grünen A bis rotem E eigentlich alles. Also es kommt wirklich auf das Produkt an. Ich meine, so als kleine Faustregel kann man sagen, okay, alles, was so in Richtung Bacon, Aufschnitt, Salami geht, ist auch in der veganen oder vegetarischen Variante nicht unbedingt super gesund, weil da ja einfach naturgemäß quasi auch viel Fett, viel Salz drinsteckt, damit es irgendwie so schmeckt, wie
also
es schmecken
Wurst,
soll.
Wurst ist ungesund, egal ob es in Anführungszeichen echte Wurst oder vegane
ja,
Wurst ist.
Ja, also tendenziell schon, aber klar, man muss sich schon das einzelne Produkt auch angucken. Also von daher, wenn man jetzt sagt, aus gesundheitlichen Gründen greift man zur veganen oder vegetarischen Variante, da würde ich auch so sagen, vielleicht doch besser nicht 1:1 alles jetzt einfach mit einem Fleischersatzprodukt austauschen, sondern mal gucken, kann man vielleicht auch so ein bisschen mehr Gemüse essen, mehr Hülsenfrüchte, das sind ja auch so Sachen, die einfach natürlich super gesund sind und wo wir auch alle irgendwie nicht auf unsere 5 Portionen am Tag kommen. Und was auch noch ein Tipp ist, so diese ganz klassischen Ersatzprodukte quasi so aus der asiatischen Küche, Tofu, Tempeh, Seitan, die sind eigentlich grundsätzlich auch ziemlich gesund und genau, sind auch nicht so hoch verarbeitet wie viele Fleischersatzprodukte.
Aber grundsätzlich für die Umwelt ist es auf jeden Fall die bessere Wahl, zum veganen Ersatzprodukt zu greifen, oder?
Ja, die haben grundsätzlich schon eine bessere Ökobilanz. Also als wir müssen alle auch einfach weniger Fleisch essen fürs Klima. Aus ethischen Gründen, denke ich auch. Also von daher ist es schon eine gute Sache, grundsätzlich.
Auch hier, es ist ein bisschen kompliziert, man muss genau hinschauen. Es kommt drauf an, gibt gesündere und weniger gesunde Fleischersatzprodukte. Aber klar ist, es ist besser für die Umwelt, fürs Klima und auch für die Gesundheit, weniger Fleisch, weniger Wurst zu essen. Warum geben wir denn eigentlich als Foodwatch dann nicht genau solche Einkaufstipps, ja, und Einkaufsempfehlungen? Das ist ja auch so eine Frage, die wir ganz oft gestellt werden, ne, Dario?
Also grundsätzlich, wir geben auch Einkaufstipps. Also wenn wir einen Marktcheck machen, zum Beispiel zu Zuckergetränken oder zu veganen Ersatzprodukten, dann sagen wir auch schon, hier guck mal, das Produkt ist gesünder oder das Produkt enthält weniger Zucker.
Mhm.
Aber wir sehen solche Einkaufstipps nicht als Teil der Lösung, um Märkte zu verändern, um Gesellschaften bzw. Ernährungsumgebungen zu verändern. Und das brauchen wir gerade. Und da helfen solche Appelle einfach grundsätzlich erstmal nicht. Das heißt, wir können mit dem Einkaufskorb nicht die Welt retten, ganz klar gesagt.
Aber warum nicht? Das ist ja so eine Frage, die dann berechtigterweise kommt. Wenn jetzt alle Menschen in Deutschland einfach weniger Fleisch essen würden, deutlich weniger Fleisch essen würden, dann müssten auch weniger Nutztiere gehalten werden. Das wäre dann besser fürs Klima, besser für die Umwelt.
Ja, also klingt erstmal gut, aber erstmal müssen wir mit dieser Annahme, dass wir überhaupt erstmal alle auf einen Schlag unser Ernährungsverhalten verändern. Und so einfach funktioniert das erstmal nicht. Und wir sehen das auch, natürlich kann man mit gutem Beispiel vorangehen, als Vorbild für andere Menschen dienen, indem man zum Beispiel den ethischen Konsum irgendwie auch zeigt. Aber um wirklich so etwas zu verändern, braucht es politische Regeln, um das Leben für alle Nutztiere zu verändern, um mehr Transparenz im Lebensmittelmarkt, im Supermarkt herzustellen, von den Herstellern und von den Lebensmittelunternehmen. Wenn es auch um nachhaltige Landwirtschaft geht, dann braucht es Regeln und die müssen von der Politik kommen, die können nicht von jedem Einzelnen kommen, weil, wie gesagt, wenn wir in die Vergangenheit gucken, das hat nicht funktioniert, zum Beispiel mit der Plastikflut. Da haben wir auch in den 70er Jahren gesagt, wir müssen jetzt alle Jutebeutel kaufen. Was ist in den nächsten 30, 40 Jahren passiert? Es wurde noch viel schlimmer. Und erst jetzt durch Verbote, durch Regeln, kriegen wir das Problem langsam in den Griff.
Weil deswegen Plastiktüten dann auf einmal Geld gekostet haben im Supermarkt. Ne?
Also von daher.
Ja, das Beispiel Bio-Lebensmittel finde ich da ja auch immer so gut. Ne? Also ich glaube, seit wir die erste rot-grüne Bundesregierung hatten vor 20 Jahren ungefähr, hieß es schon, wir kriegen die Bio-Wende hin und wollen 20% Bio-Anteil bis 2020 haben. Sind wir heute weit davon entfernt. Dann wurde das Ziel bis 2030 30% Bio-Anteil ausgerufen. Aber wie kommen wir da hin? Ne? Nur mit einfach den Leuten sagen, bitte, bitte kauft mehr Bio, klappt's halt nicht.
Genau, da gibt's unterschiedliche Stellschrauben, die man drehen kann. Ne, wir wissen, was sind denn die Ursachen dafür, dass so wenige Leute Bio kaufen? Und ein Faktor ist zum Beispiel der Preis, Lebensmittelpreise. Deswegen treten wir da auch für diese Rahmenbedingungen ein, dass es auch für Menschen einfacher ist, sich zum Beispiel hier in dem Fall umweltfreundlicher zu ernähren. Also grundsätzlich, ja, wir geben manchmal Einkaufstipps. Ich meine, vor zwei Podcast-Folgen haben wir darüber gesprochen, wie wir ein gesünderes Leben führen können. Und wir geben auch manchmal Tipps für eine bessere Ernährung, aber ganz klar, wir sind eine politische Organisation und wir haben Ziele, etwas politisch zu verändern, weil wir glauben, dass das der bessere Hebel ist.
Ja, von Nutri-Score bis zu veganen Produkten, das waren eure Fragen. Wie gesagt, wenn euch noch was unter Nägeln brennt, meldet euch gerne bei uns. Wir freuen uns wirklich über jede E-Mail, über jede Nachricht und beantworten die auch. Und jetzt aber, wie versprochen, das Gute zum Schluss. Noch eine gute Nachricht. Wir haben gegen DM gewonnen.
Ja, und zwar haben wir geklagt gegen DM wegen eines Produktes, was in der Nahrungsergänzungsmittelabteilung bei DM steht, und zwar der Immunsmoothie für Kinder. Und da denkt man sich, wow, was ist das denn?
Klingt super gesund. Tatsächlich war es einfach so ein Quetschfruchtpüree, was man kennt, mit ein bisschen künstlich zugesetzten Vitaminen. War auch noch sauteuer, das Zeug. Also ich glaube, irgendwie fast doppelt so teuer wie der Bio Smoothie von DM.
Also Bio-Quetschi, genau.
Bio-Quetschi, sorry. Ja. Ja, und solche Gesundheitswerbung wie Immun-Smoothie ist halt einfach verboten.
Genau, also man kann nicht einfach irgendwie ein paar Vitamine zusetzen und dann gleich sagen, dass das ganze Produkt das Immunsystem stärkt oder die Abwehrkräfte stärkt. All das ist nicht erlaubt nach der europäischen Health Claims Verordnung, wo ja solche Health Claims, solche Gesundheitsversprechen aufgelistet sind, und dort sind nur solche aufgelistet, die auch wirklich wissenschaftlich fundiert belegt sind und geprüft wurden von der EFSA.
Und dann noch so ein Quetschi, der irgendwie den Nutri-Score D, also die zweitschlechteste.
Da steckt ja auch echt wahnsinnig viel Zucker drin in dem Ding, ne?
Genau, fast 10% Zucker, Nutri-Score D. Also wir haben DM abgemahnt, haben geklagt, Recht bekommen vom Landgericht Karlsruhe. Wirklich ein schöner Erfolg, hier wieder eine illegale Gesundheitswerbung aus dem Supermarkt geräumt. Und das Schöne ist ja, solche Klagen, klar geht es um das einzelne Produkt, aber uns geht es ja vor allem auch darum, eine Signalwirkung da in die Branche zu senden, dass Verbraucherorganisationen wie Foodwatch da genau hingucken. Und das hat uns echt gefreut. In diesem Sinne, mit dieser guten Nachricht zum Schluss entlassen wir euch und freuen uns, wenn ihr in zwei Wochen wieder dabei seid. Vielen Dank.
Danke.
Ciao.
Geschmacksverstärker.
Der Foodwatch-Podcast.